Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Welcome, ladies and gentlemen. Hallo zu unserem sympathischen kleinen Sex-Podcast mit Pimmelpanda, Reinhard Remfort und mir, Bastian Bierdorfer. Willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 2.
Sehr schön.
Danke. War eine schöne Einführung.
Ja, sehr schön.
Jetzt warten die
hast
Leute,
dass wir die ganze Zeit, oder?
Ja, ich habe das einfach so raus improvisiert.
Das Interessante ist, Pimmelpanda klingt neben Bastian Bierdorfer gar nicht, also, ne, das... Das nah beieinander.
Bei Pimmelpanda nicht mal aufgefallen, das ist eine Alliteration.
Doch, ist es.
Muss ich ehrlich sagen. Aber es ist eine Alliteration. Also, ja. Mein Gott, wie wir im Thema bleiben, Reinhard.
Ja, das, ne, man kann den Autor nicht ablegen. Ne?
Ich muss ja verstehen, ich habe ja mich im Vorfeld. Ich habe mir im Vorfeld ja schon Gedanken darüber gemacht, was machen wir im Podcast und so. Und im Gegensatz zu dir hatte ich ja viel weniger Erfahrung. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann wurde mir klar, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir füllen das Ding mit Content, also machen den Leuten Spaß und unterhalten sie, oder wir reden einfach eine Stunde übers Bumsen.
Ja.
Das ist kein, also es macht mich irgendwie ein bisschen traurig und betroffen, aber es ist offensichtlich so, wenn wir diesen Podcast, keine Ahnung, Analverkehr 2000 nennen würden, dann hätten wir wahrscheinlich mittlerweile statt den 1 Million Zuhörern, die wir jetzt haben, 1,8 Milliarden Zuhörer, die zu Hause in ihrer Badewanne sitzen würden und sich, mit dem Duschhahn bearbeiten, wie es im Big Brother aus passiert. Aber da wir nicht dafür gemacht sind, da wir beides spätentjungferte, sexuell inaktive Brocken sind.
Ist schön, wie du von dir auf andere schließt.
Reinhard, komm, sei mal ehrlich, ich habe dich tanzen sehen.
Ja,
wenn da vor 20 was lief, dann
gebe ich
dir einen Profi.
Ich habe Physik studiert, also bitte.
Ja, sei mal ehrlich. Du und ich, wir waren die Starrer. Wir waren die Typen, die an der Tanzfläche standen und gestarrt haben. Und dann irgendwann, wenn wir Glück hatten, hatte irgendjemand Mitleid. Das war so.
Und hat uns auf die Tanzfläche gezerrt und wir haben uns gewehrt.
Ja, mich hat irgendwann mal jemand gefragt, was war deine Masche, um Frauen rumzukriegen? Ich habe gesagt, Mitleid. Das ist nicht gut.
Wenigstens ehrlich.
Das stimmt, bei meiner Hochzeit mussten wir dich sogar auf die Tanzfläche tragen.
Zu ja, viel. Richtig.
Er war der Einzige, der nicht getanzt hat.
Das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich bin ja in der letzten Zeit auf mehreren Hochzeiten gewesen. Unter anderem hat mein Bruder geheiratet. Und ich tanze immer noch sehr ungern. Allerdings hat meine Freundin es geschafft, mich zu motivieren, also zu überreden. Ich war sogar mal in einer Tanzschule, kurz, in so einem Crashkurs.
Du warst in der Tanzschule?
Ja, ehrlich? Ich war in der Tanzschule.
Auf.
Doch,
das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie du da sitzt mit deinem Star Wars Cantina-T-Shirt, neben dir alles so motivierte junge Paare und du siehst da aus wie so eine Frikadelle mit Brille.
Nee, das...
Das ist gar nicht böse gemeint, das ist bei mir ja exakt das gleiche. Ich meine, du hast mich auch tanzen sehen. Also mein Hochzeitstanz bestand daraus, dass ich meine Frau hochgehoben habe und sie so ein bisschen rumgeschleudert habe, das war einfach. Wir haben aber vorher gesagt, wir üben keine Tänze, das wäre einfach zu erniedrigend gewesen.
Ich glaube, also ich heirate ja im nächsten Jahr und ich werde vorher noch zur Tanzschule gehen, um dann so einen Eröffnungstanz hinzulegen.
Oh mein Gott, die ominöse Frau hat Reinhard komplett verändert. Jetzt ist aber wirklich die Hölle los.
Ich freue mich vorbei,
schon drauf, wenn ihr anfängt mit dem Walzer und dem Ausdruckstanz. mit so einem Sakko, wo so vorne so Rüschen dran sind, auf einmal so in deinen Schritt fasst und so eine John Travolta-Geste machst, dann breche ich zusammen.
Ja, super, oder? Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich sowas mache, weil das wird niemand von mir erwarten.
Also mein engster, ältester Freund hat gerade geheiratet und der hat auch einen Tanzkurs belegt und das ist wirklich so ein handfester Typ, weißt du, mit dem habe ich früher beerenzensaurer Apfel gesoffen und nackt am Feld rumgelegen und jetzt hat er sich halt, seit er seine Freundin hat, auch so in diese Richtung, so leicht in diese Richtung entwickelt und dann haben sie einen 6-wöchigen Tanzkurs gemacht und so. Und das ist so strange, wie Frauen Männer verändern können. Ist jetzt nicht bei mir anders. Ne? Also auch zum Positiven ist jetzt nicht unbedingt, dass der beerenzensaufende Nackte vom Feld besser wäre als der sympathische, tanzende Sachbearbeiter, der jetzt ist. Aber er hat sich ein wenig, normalisiert. Normalisiert.
Das ist ja auch eine Frage. Ne? Ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, dass man... dass man gediegener wird. Ja, also,
frag mal Lemmy Kilmister, ob das mit dem Alter kommt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn, ich glaube, es, also, kommt, wenn, es ist eine natürliche Entwicklung. Natürlich, mit 16 bist du durch. Ja, mit 16 ist einfach.
Ich wollte gerade sagen, also mit 16 habe ich in der Essener Innenstadt mit zerrissenen Jeans, bunten Haaren auf irgendwelchen hier Tier-Demo-Dingern rumgehangen.
Du hast gemeinsam mit Tieren. Ja, das mit Waschbären. Wir haben gedacht, ist das nicht ein Pimmelpanda?
Wenn ich mir das von damals angucke, ist es nicht so weit davon weg.
Ich habe letztens ein altes Bild von mir mit 16 wiedergefunden, wie ich trug ein Polyesterhemd in Schwarz mit chinesischen Schriftzeichen drauf, in Silber glänzend.
Das ist der Gelsenkirchener Schick, ne?
Ja, der Gelsenkirchener. Dann eine speckige Lederjacke darüber, kurze grüne Khaki-Hosen und Gummistiefel. Und meine Frau guckt auf dieses Bild und sagt wirklich nur so, und du wunderst dich, warum du gehänselt wurdest. Und ich denke so, nein, eigentlich nicht mehr. Ich habe damals wirklich gedacht, das ist der Shit. Weil ich habe wirklich gedacht, so Gummistiefel mit einem Polyesterhemd mit chinesischen Schriftzeichen, damit kannst du was aufreißen.
Wobei man muss auch sagen, das waren die späten 90er, ne? Da war das so. Da haben die Menschen Buffalos getragen und Helly Hansen.
Richtig, genau. Waren leider nicht die frühen 90er, es waren die späten 90er. Ich hatte das Pech, nicht 1976 geboren zu sein, sondern 1984, was dazu führte, dass ich mit meinem Stil einfach mal entspannte 6 Jahre hinten dran hing. Einige der 90er sahen einfach alle aus wie so verwirrte Zuhälter vom Hamburger Kiez. Also die Mädels hatten ja diese fürchterlichen Buffalos an, die Jungs diese aufgeplusterten Jacken,
ja, die
sahen halt alle aus, als wenn die Drogen verchecken.
Die Jungs hatten ja auch diese Buffalos an, also ich hatte damals...
Bitte sag nicht, dass du Buffalos
an. Nein, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ich gehörte in die andere Assi-Ecke. Ich war, also zu der Zeit hatte ich die bunten Haare und zerrissene Jeans und diese Poncho-Pullover, also... Ne, diese Pullover vorne mit so einem Eingriff, die aus so ganz, ganz grobem Stoff gewebt waren, die findest du heute noch in jedem Second-Hand-Laden.
Wir hatten einen Kumpel, der war legendär dafür, der war, sagen wir mal, wenn es so eine Skala der Hygiene gibt, dann war er irgendwo ganz, ganz unten unterwegs. So, ne?
Jede Skala, die du hast, oder jeder Maßstab braucht einen, ne? Also so einen Ankerpunkt, genau.
Und er war der Typ, der bei Rock am Ring nach 4 Tagen eine ungekühlte Wurst gefüllt mit Käse aus seinem Rucksack holte und sagte, die geht noch.
Oh.
Also er war düster und er war legendär dafür, dass er nur einen Pullover hatte, einen No Use for a Name Pullover, den er über Jahre getragen hat. Und wo wir wirklich gedacht haben, eines Tages wird er an seinem Körper kompostieren. Dann habe ich unser Kontakt ist irgendwann weniger geworden, der hat Mathe studiert.
Warum wundern wir? Keine Vorurteile, bitte.
Aber es war leider Klischee. Und dann treffe ich ihn vor 3 Jahren oder so wieder auf einer Show von mir in Bochum und er kommt mir entgegen und er hat den No Use for a Name Pulli an. Ich habe gedacht, es kann überhaupt nicht sein, dass dieser Pullover noch an seinem Körper hält. Er hat den so viele Jahre vollgeschwitzt, so viele Jahre mit Körpersäften vollgesetzt. Eigentlich müsste der längst in so Fetzen wie so einem Pharao von seinem Körper gehangen haben, aber er hat ihn immer noch getragen.
Ich muss dazu ja sagen, ich besitze exakt einen Pulli.
Du besitzt auch exakt ein paar Schuhe, Reinhard.
Nein, das stimmt nicht.
Hast du gestern wieder deine roten Schuhe angehabt,
Reinhard? Nein, hatte ich. Na doch, hatte ich.
Doch, hattest du.
Ja,
das muss man für die Menschen, die ich bisher nicht kenne, wir sind jetzt seit 4 Jahren gute Freunde und ich habe noch nie dich ohne diese roten Schuhe gesehen.
Das sind rote Vans.
Das wäre jetzt bei Cinderella oder so, wäre das echt okay, weißt du, aber es sind nur rote Vans. Und entweder du hast 600 Stück davon oder es ist einfach nur bar.
Nein, ich habe etliche davon. Ich habe auch noch schwarze. Die jetzt rot sind,
weil du reingeblutet hast?
Nein, das sind somit die gemütlichsten Schuhe der Welt, definitiv.
Reinhard.
Ja.
Die gemütlichsten Schuhe der ganzen Welt sind Clogs oder offene Sandalen. Ja. Es gibt aber einen Grund, warum man auf der Welt die trägt, außer Senioren und Religionslehrer, weil es sieht hart scheiße aus. Okay, ich würde auch den ganzen Tag Clogs rumlaufen für so eine Zahnarzthelferin, ich mache es aber nicht, sondern ich versteife mich darauf, sexy Schuhe zu tragen.
Ja, ich bin, also ich bin mit meinen Schuhen sehr glücklich und
deine Schuhe sind auch sehr mit dir glücklich, weil noch nie waren Schuhe so lange bei ihrem Besitzer, weißt du, normalerweise landen die irgendwann im Müll und deine Schuhe, die sitzen jetzt schon wieder im Flur und denken so, gleich kommt er wieder, gleich kommt er wieder zu uns. Er wird uns nie verlassen, ich hab's dir doch gesagt.
Doch, doch, spätestens wenn die Sohle durchgelatscht ist, dann müssen sie in den Müll. Nee, aber ja,
willkommen beim sympathischen Sex-Podcast.
Was denn, Fußfetisch? Nein, zurück zum Pulli. Ich trage tatsächlich so gut wie nie Pullis. Eigentlich nie.
Du trägst nur T-Shirt?
Ja.
Das, und schwitzt trotzdem. Ja.
Du hast heute einen guten Tag, oder?
Nein, hey, nee, das will ich mal wieder ehren. Du bist ein Top-Typ, ja, du hast abgenommen, du siehst gut aus, du bist ja im Shape.
Danke, danke.
Die Haare werden weniger, aber das stimmt, ja, du trägst nie Pullis. Es gibt ja Leute, die manche Kleidungsteile komplett ablehnen.
Nee, ich weiß gar nicht, also bei mir ist es immer so, ich weiß nie, wann ich, also bei welcher Gelegenheit ich Pullis tragen soll, ne? Weil jetzt so, Sommer ist warm, ne? Da gehst halt im T-Shirt durch die Gegend. Wenn es kälter wird, ziehst du irgendwann, wenn du rausgehst, eine Jacke an, weil es draußen kalt ist. Aber drinnen, also ich meine, wir können heizen, ne? Also wir können drinnen warm machen. Und weiß ich nicht.
Rainer, du hast gerade eine gesamte Bekleidungsart egalisiert, kann man sagen.
Ja, das ist vollkommen unnötig.
Du hast recht, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass Pullover eigentlich sinnlos sind, weil Pullover würde man ja draußen tragen, wenn man keine Jacke anhätte, und drinnen trägt man sie nicht, weil es zu warm ist.
Ja, richtig. Also doch, also
Pullover. Das ist die größte Erkenntnis, die dieser Podcast in 2,5 Stunden Laufzeit überhaupt jemals hervorgebracht hat.
Kommen wir mal zu sinnvolleren Themen.
Nein, du hast sogar, ich denke gerade ernsthaft drüber nach, weil du recht hast. Ich trage auch, ich habe ungefähr 50 Pullover, weil meine Frau ständig Pullover kauft. Weil sie, für die Übergangsphase, kann sie eine Übergangsphase?
Ja, das ist eine Übergangsjacke. Das ist für den Hausflur. Die ich
überhaupt kennengelernt habe.
Na, das ist für den Hausflur. Da ist noch ein bisschen beheizt, aber noch nicht richtig kalt.
Aber wie lange hält man sich im Hausflur auf? Also ich meine, außer in sehr, sehr katastrophalen Beziehungen, wo man dann mit so einer Hasskappe im Hausflur steht.
Oder
mein Opa hat früher immer den Müll rausgebracht, wenn er auf meine Oma sauer war. Ich habe das als Kind nie verstanden, weil die waren 60 Jahre verheiratet und hatten eigentlich eine sehr harmonische Beziehung. Aber manchmal war der so verschwunden und dann lief der draußen mit dieser grünen Restetonne die ganze Zeit durch den Garten, weil er sich nicht vom Haus entfernen wollte, aber trotzdem von ihr weg wollte. Ich habe nie verstanden, was das sollte, aber es war, dann sagt sie immer, er bringt den Müll raus. Das dauerte aber dann so 1,5 Stunden.
Und aus dem Grund hast du Otto, oder?
Dass ich mit Otto raus kann, ja, eigentlich schon.
Ich muss mal mit Otto raus.
Ich muss jetzt wirklich dringend mal, ja, ich kann jedem, also ich kann zumindest jedem, der uns jetzt zuhört, nur empfehlen, dass ein Hund in einer Beziehung doch auch viel positiven Einfluss haben kann. Das klingt jetzt so, als würden wir uns hier den ganzen Tag mit Tassen bewerfen. Aber wenn es mal lauter wird oder wenn man mal in Streit gerät, dann sehe ich sofort bei unserem Hund, wir haben einen Mops, der heißt Otto, und jetzt bitte kein Hate von der Community, das ist ein altdeutscher Mops, ein fitter Mops, mit dem gehe ich sogar joggen, der ist total also der ist cool dabei. Und ich, wenn wir in Streit geraten, dann verzieht sich Otto unter den Tisch und jault. Und das ist so fürchterlich anzuschauen, dass wir sofort aufhören. Weil das einem einfach so im Herzen wehtut, weil er versteht es ja nicht, dass das jetzt gerade nur um, keine Ahnung, wer hat vergessen, das und das zu bezahlen.
Ja, man muss ja sagen, so ein kleiner Streit und so gehört in einer Beziehung ja auch dazu, ne? Also man streitet sich halt mal.
Aber da sind ja auch Paare unterschiedlich und meine Frau schreit gerne, ich höre gern zu. Und dann
das ist geil, ich kann mir das halt richtig vorstellen.
Natürlich kannst du das richtig vorstellen. Kannst du dir mich beim Schreien vorstellen? Mach ich, bin Westfale, ich setze mich dann immer nur hin und gucke, wie der Gremlin sich verwandelt, soll er doch. Das macht sie aber, das ist ja das Schöne, das macht sie noch wütender, wenn sie dann schreit und ich setze mich einfach hin, gieß mir so entspannt eine Kasse Kaffee ein und gucke ihr dabei zu, wie sie so ausrastet, wie so ein Ewok.
Meine Liebste kommt aus dem hohen Norden.
Die schweigt auch.
Ne? Ja, genau.
Das ist aber eigentlich eine geile Beziehung bei euch, weil ihr doch beide schweigt, weil du schreist auch nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist also,
du läufst mit deiner Gartentonne durch den Garten.
Nee, das ist, es gibt ja was viel, viel Effektiveres als schreien. Passiv-aggressiv.
Passiv-aggressiv, das ist aber so ein bisschen wie Frauen bei Ikea oder so. Passiv-aggressiv halte ich für,
Angst. Das ist ja eher das Verhalten von Männern bei Ikea, oder? So, du willst nicht da sein,
aber du musst,
du kannst nichts dagegen tun.
Wir waren letztens bei Ikea, wir wollten 3 Blu-ray-Regale für mich kaufen, damit ich hier meine PlayStation 4-Spiele sortieren kann. Die hätten jeweils 30 Euro gekostet und wir sind ungelogen mit einer Rechnung von 860 Euro rausgegangen. Es ist unfassbar, was ihr dann noch einfällt, was wir noch für die Wohnung bräuchten. Der Teppich im Wohnzimmer, der geht nicht mehr. Ich sage, ja, aber wir könnten ihn ja reinigen lassen. Ach, reinigen. Das bringt doch nichts.
Basti,
mehr.
Hörst du dir manchmal selber zu?
Was? Ja, wirklich? Ja. Wirklich, sagte sie dann, ne? Das war nicht ich. Ich war der Typ, der sagte, wir können euren Teppich reinigen lassen. Aber jetzt haben wir einen neuen Teppich. Und der alte Teppich steht seit anderthalb Wochen in unserem Hausflur. Und unsere Nachbarn beginnen uns zu hassen, weil du kannst Teppich ja nicht in die Mülltonne stopfen.
Warte einfach, bis du den irgendwann runterbringst. Ne?
Ja, aber wo soll ich ihn denn hinbringen? Ich kann ihn nicht in Köln einfach auf die Straße werfen.
Der Sperrmüll.
Ja,
in Köln funktioniert Sperrmüll? Sperrmüll ja tatsächlich ganz gut.
Es geht so. Der Sperrmüll ist umsonst, richtig, und du kannst ihn im Voraus bestellen, aber er ist 4 Wochen im Voraus ausgebucht.
Ja, yeah, das stimmt das auch.
Wenn du spontan so einen dreckigen, nach Hundefurz stinkenden Teppich hast, der in deinem Flur liegt, dann musst du 4 Wochen warten, bevor der Sperrmüll kommt. Und irgendwie bestellt man ja auch nicht für einen Teppich einen Sperrmüll.
Nee, irgendwie nicht. Nee. Aber das ist so eine der ersten Sachen, die man macht, wenn man in Köln umzieht. An dem Tag, wo man weiß, der Mietvertrag wird in 3 Monaten enden, bestellt man Sperrmüll. Für den Tag.
Ich kann über deine Wohnungseinrichtung exakt gar nichts sagen, weil trotz unserer langen Freundschaft ich nie bei dir in deiner Wohnung
war. Ja, das ist irgendwie fast, also du bist immer noch herzlichst eingeladen.
Reinhard, ich stand 6-mal unten mit dem Auto und habe gesagt, ich komme jetzt mal hoch und du sagst mal, nein, ich komme gleich. Also entweder hast du da gefesselte Sklaven drin oder irgendwie den größten Vorrat an Cup-Noodles auf der Welt oder so. Oder es war einfach nur ein Tisch und ein Bett wie so eine Einzelzelle.
Ja, das trifft eher. Das ist so,
Ich glaube, du bist ein Pragmatiker beim Einrichten. Ich glaube wirklich, das ist so eine ganz cleane Sache bei dir. Natürlich zugemüllt wie Sau, aber
ja. Schön, was für ein Bild du hier von mir zeichnest.
Doch, ich stelle mir nicht vor, wie du wirklich in so einem Zelt. Also,
ich habe eine, also in meiner jetzigen Wohnung steht unter anderem eine Glasvitrine mit Lego. Also es ist
eine Glasvitrine.
Es ist ordentlich. Es ist
oh,
okay.
Das ist aber süß. Wo ja. Du dann morgens mit so einem Swiffer durchgehst.
Ja, genau.
Du swifferst deine Lego-Figur. Also der junge Mann, von dem wir vorhin sprachen, mit dem No Use for a Name Pulli, dem habe ich einmal beim Umziehen geholfen und zwar exakt danach nie wieder. Da waren wir so 18, 19 und er zog in seine erste eigene Wohnung. Wir kommen in dieses Zimmer. Es war das dreckigste Zimmer, das ich je gesehen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass das Gesundheitsamt diesen Raum einfach gesperrt hätte als letzter Ort der Pest. Da klebte, das ist kein Witz, seine Mutter war mal sauer auf ihn und hatte einen Ravioli-Teller an die Wand geworfen und er hat es einfach kleben lassen.
Also ich hab tatsächlich schon ganz, ganz schlimme WGs gesehen, aber ja, weiß ich nicht.
Aber jetzt kommt's. Warte, das muss ich kurz zu Ende erzählen. Und dann haben wir das Bett abgebaut. Und ich wunderte mich, dass die Matratze so leicht hoch stand. Und das lag daran.
Oh Gott, nein, nein, nein.
Soll ich es ausführen?
Oder nein,
willst
nein, nein.
Willst du es in deinen Gedanken entstehen lassen?
Warte, es war eine große, es waren Tempos.
Es waren Millionen.
Es war der Prinz auf den Tempos.
Es war ganz schlimm. Wirklich, wir standen da und ich heb die Matratze hoch und ich sag, Alter, was ist das? Und
er so, herzlich willkommen beim Sex-Podcast.
Wir sind beim Ekel-Sex-Podcast. Ja. Und er hatte Jahre seiner Sexualentwicklung einfach unters Bett gestopft. Und es war so widerlich. Und ich habe gesagt, Alter, ich bin hier raus. Also wirklich ohne Scheiß, ich bezahle lieber einen Umzugsservice, als hier deine vollgewämste Matratze rauszutragen. Das ist ja fürchterlich.
Können wir zu
auch einer der Gründe, warum die jetzt... Ja, Ikea ist immer gut. Warst du mal bei Ikea in letzter Zeit?
Tatsächlich. Ich bin ja umgezogen und war in letzter Zeit häufiger bei Ikea, habe aber so gut wie nichts dort eingekauft, weil die Sachen, die ich haben wollte, nicht da waren.
Das ist nicht normal, Rainer.
Doch, das
du
ist normal.
Doch, also Alter, wenigstens mit 2 Orchideen und einer Duftkerze.
Ja, natürlich. Gehen. Natürlich geht man schon mit was da raus. Aber nicht, also wenn du da mit 2 Orchideen und einer Duftkerze rausgehst, bist du Anfänger, weil Ikea hat... tatsächlich den, ich sag mal so, den Essensbereich gut aufgestockt. Es gibt Kekse, es gibt so eine Candybar mittlerweile bei Ikea.
Reinhard, aber das befindet sich alles hinter deiner Kasse. Also das ist ja erst danach, wenn du wieder raus bist und dir noch deinen obligatorischen Hotdog.
Nein, das nicht. Also
doch,
in dem
ist da der Candy-Bereich und so ist alles danach.
Es kommt aufs IKEA an. Also bei dem IKEA in, ich weiß gar nicht, ich glaube Waldorf war das, wo ich zuletzt war.
Waldorf.
Ja, Waldorf. Da, wo die Schuhe.
Ich wollte gerade sagen, müssen die Leute da das IKEA-Zeichen oben tanzen oder haben sie wenigstens Schild drauf? Oder stehen da so 4 Schüler und tanzen IKEA?
Nee, das ist so, du, wenn du da ein rotes Sofa kaufen möchtest, aber rot nicht deine Farbe ist, darfst du nicht. Nee, wir waren im IKEA in Waldorf und da ist das tatsächlich, also das ist ein relativ neues, da ist das alles am Kassenbereich, so die Quengelware. Das ist dann nicht für die Kiddies, sondern für die Ehemänner, die mit dahin geschleppt wurden, so die Quengelware an der IKEA-Kasse.
Echt?
Und unter anderem so ein Hotdog Starterpack, irgendwie 30 Hotdogs mit Brötchen, Alter, und allem Möglichen.
Ich muss jetzt mal ein Dings brechen. Der Hotdog bei IKEA ist widerliche Scheiße.
Och.
Er ist widerliche Scheiße. Das muss man einfach mal, das ist wirklich Abfallessen so, ne? Ich bin nun wirklich nicht der Veganer-Typ. Ich habe das früher auch gegessen. Aber dann habe ich letztens mal, war ich da am Zusammenbasteln mit diesem, weißt du, wenn dann unten schon, du kriegst ja nur das Würstchen in das Brötchen reingelegt, wie so ein Sack, und musst es dann selber bauen. Das ist das IKEA-Prinzip. Ja. Ich muss mir sogar meinen Hotdog selber bauen.
Die ziehen es halt durch, ne?
Und dann läufst du rüber zu diesen drei Gefäßen mit den Soßen und direkt darunter hängen die Gurken und die gerösteten Zwiebeln. Und alles ist schon zu so einem Wust vermengt. Weißt du, die Suppe von diesen Gurken ist da so rein. Und dann töffelst du dir das auf diesen Hotdog. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube, das funktioniert nirgendwo so gut wie in Deutschland. Die Leute fressen es, weil es 1 Euro kostet. Es kostet nur 1 Euro. Wenn der IKEA-Hotdog entspannt 3,50 Euro kosten würde, würde niemand den anpacken. Das ganze
nicht.
Essen bei IKEA. Ich habe als
Kind nichts gegen das Essen bei IKEA. Ich finde das Essen bei IKEA tatsächlich großartig.
Reinhard, weil du ein verdammter Banause bist.
Nein,
das
bin
ist
ich
wirklich,
nicht.
Die Steaks bei IKEA sind die Hölle auf Erden, ohne Scheiß.
Ich finde das
wirklich
gut.
Nicht lecker.
Ich finde es tatsächlich gut.
Köttbullar ist lecker und so. Ne? Das ist okay. Aber alles, was so, wo sie so versuchen, oder auch diese ganzen Krebsklamotten und so, ey, das ist allein diese Massen, die da verbrannt werden, weißt du, was da so rausgeballert wird, so als wäre das irgendwie, als wären das keine Lebewesen gewesen, so, weißt du?
Die warmen Zimtschnecken bei IKEA. Ein Traum.
Jetzt sind wir wieder beim Sex-Podcast. Ich stelle mir nicht vor, wie du da stehst und deinen Finger in diese Zimtschnecke schiebst. Bist du auch so einer, der Getränke mischt? Ich mische mir immer die Getränke dann durch. Also es gibt ja diese Sachen, die es nur bei IKEA gibt, so Johannisbeer-Limonade, so was du sonst nie trinkst.
So Cranberry-Saft oder sowas.
Genau,
oder?
Wo man dann in die strange Idee kommt, ey, das könnte ich jetzt auch noch in meine Cola tun. Und dann, ohne Scheiß. Probiert bitte mal, wenn ihr das nächste bei IKEA seid, einfach von jedem, was da, das ist ja, glaube ich, 6 Sachen sind da, von allem so ein Sechstel zu nehmen. Das, was hinten rauskommt, ist das Widerlichste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Ich bin mir relativ sicher, dass du damit den DeLorean auf 88 Meilen bringst. Das ist so abartig.
Ich habe gedacht, so wird Sinalco-Cola hergestellt.
Ey, kein Markendiss hier rein.
Ja, Entschuldigung.
Die Sinalco schmeckt, die Sinalco schmeckt, die Sinalco, Nalco, Nalco schmeckt. Habe ich noch nie getrunken. Gibt es Sinalco? Ja, Sinalco-Cola.
Ja, klar.
Machen die nicht so Fanta-Zeug und so?
Ja, auch, aber die machen auch Cola. Ich glaube, kommen die nicht sogar irgendwo da aus der Ecke bei uns?
Ich bin ein Aquella-Kind. Als ich ein Kind war, gab es immer den Aquella-Mann. Das war sowas wie die lustlose Variante des Bofrost-Manns, der nur eine Sache zu verkaufen hatte, nämlich Getränke. Kennst du das noch, Aquella?
Nee, Aquella kenne ich nicht.
Aquella? Aquella. Das gibt's heute nicht mehr. Das ist, glaube ich, aufgekauft worden von irgendeinem Großkonzern. Aber das war wirklich Getränkelieferung. Die hatten irgendwie 3 Sachen, so Zitronen, Limonade, Cola. Alles mega überteuert und in meiner Erinnerung schmeckt es gut. Ich glaube, wenn ich es heute trinken würde, würde mir wahrscheinlich direkt die Frontzähne ausfallen. Aber es war so Ende der 90er, Ende der 80er gab es Aquella.
Also war das eine Marke oder?
Das war eine Marke. Das war eine eigene Firma, so wie Bofrost. Das war das, was es jetzt zum Beispiel in Form von Flaschenpost und so gibt, aber ohne Auswahl. Weißt du, es gibt ja jetzt dieses neue System so, das habe ich letztes Mal probiert, ehrlich gesagt, ganz gut. Die schleppen dir in 4. Stock deine Kästen hoch, die armen Socken. Und du kannst aus 10.000 Getränken aussuchen, die aus einem Großlager gebracht werden. Aber bei Aquella gab es halt nur eine eigene Marke. Die hatten die Aquella Limo und das konnte man bestellen. Das kam dann wirklich mit so einem Wagen vorgefahren.
Sagt mir gar nichts.
Ja, also, vielleicht sind die nicht bis Essen gekommen, weil in Essen die Leute sich sowas nicht geleistet haben.
Stimmt, weil Gelsenkirchen. Und weil Gelsenkirchen auch so weit von Essen weg ist.
Gelsenkirchen nennt man ja auch das Schwabing von Essen, sagen wir ehrlich. Das ist ja ein bisschen, ihr schaut ja rüber und seid neidisch, weil wir schon den Euro eingeführt haben und auch fließend Wasser und Strom und so.
Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Sinalco wurde in den 1994 wiederbelebt in Duisburg.
Wirklich?
Ja. Duisburg-Walsum.
Und dann muss ich einmal kurz Aquella googeln, ob es das noch gibt.
Also Aquella sagt mir überhaupt
gibt
nichts.
Gibt es
also
noch? Gibt Aquella noch?
Also du als Kind aus Gelsenkirchen kennst doch bestimmt auch Stiftsquelle, oder?
Stiftsquelle. Reinhard, entschuldige bitte, aber wenn du, das möchte ich bitte mal alle bitten, wenn ihr mal eine Homepage wie 1992 sehen wollt, gebt aquella.de ein. Das sieht wirklich aus, als wenn mein 6-jähriger Neffe das mit Pascal programmiert hätte. Ich habe so eine Homepage. Aquella scheint.
Ah, doch, das kenne ich. Das kenne ich.
Das scheint gar nicht so bundesweites gewesen zu sein, sondern Aquella, da steht, warte, aus staatlich erkannte Heilquelle, scheint so ein total begrenztes Ding gewesen zu sein. Und der Aquellamann, das Foto vom Aquellamann auf der Seite ist so gering aufgelöst. Im Hintergrund siehst du so ein trauriges Einfamilienhaus in Essen-Borbeck. Das sieht schon so unfassbar simpel und oll aus. Das gibt's ja gar nicht. Die gibt es noch. Haben die, steht da die Postleitzahl vierstellig? Nein, fünfstellig. Immerhin, ich wollte gerade schon sagen. Alter, was ist denn bei
Aquella? Aber die haben einen Durchblätterkatalog.
Ja, aber die Aquella-Seite hat nur eine Seite. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Das ist ja krass. Wie war das mit dem Markendiss?
Ja, nein, kauft bei Aquella. Aquella ist die Zukunft. Aber das ist die oldste Internetseite, die ich je gesehen habe. Also wenn irgendjemand in der Community, weiß ich nicht, in seiner Freizeit Web-Development macht und auf Internetseiten bauen steht, bitte meldet euch mal bei Aquella und baut den mal. Ey, ohne Scheiß, man kann in 10 Sekunden bei Jimdo was Geileres bauen als die Aquella-Seite. Ich glaube, bei Aquella läuft es nicht so. Wir wollen jetzt mal einen Aufruf machen. Wenn ihr mal so richtig süße Limbo trinken wollt, wenn ihr mal einen Mann vor euch stehen haben wollt, der aussieht, als wenn er bei Bofrost nicht genommen worden wäre, dann bestellt bitte jetzt sofort bei Aquella den kompletten Katalog hoch und runter.
Es ist auch schön, eine Aquella Getränkeheimdienst.
Getränkeheimdienst. Oh Gott, das klingt so, als wäre das nur in so, also wirklich nur in Tierheime und Kinderheime, da liefern wir unsere Limo hin.
Warte mal, gibt es hier, also man kann auf der Seite suchen, ob die auch hier hinliefern.
Die liefern auch gar kein. Alter, die liefern auf gar keinen Fall nach Neustadt am Wald oder wo immer du
an der Weinstraße. Wir haben hier übrigens demnächst, ich glaube morgen sogar, den Erlebnistag Weinstraße. Der wurde in den 80ern das erste Mal gemacht. Sollte so ein einmaliges Ding sein, so wie Stillleben A40, was ja ein einmaliges Ding gewesen ist.
Wie traurig.
Der war so erfolgreich, dass der weiter irgendwie fortgeführt wurde, sagte zumindest Wikipedia. Und das Prinzip des Erlebnistags Weinstraße ist folgendes. Man zahlt, glaube ich, irgendwie so eine Grundgebühr oder so. Die Weinstraße wird komplett für Autos gesperrt und die ist ein paar Kilometer lang. Und an dieser Weinstraße entlang sind natürlich jede Menge Weingüter und so. Und du kannst von Weingut zu Weingut tingeln und saufen. Das ist das Prinzip des Erlebnisses. Das ist eigentlich
sowas wie ein erweitertes Straßenfest. Das ja. Wolltest du mir damit sagen.
Ja, mit, also es ist eigentlich, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so wie, so eine Kiosk-Tour im Ruhrgebiet. So Bütchen, ne? Du ziehst von Bütchen zu Bütchen und an jedem Bütchen trinkst du ein Bier. Wie man das halt so macht.
Aber du trinkst Wein und da du keinen Wein trinkst, hast du da nicht viel von.
Ich habe mir tatsächlich, wenn wir unsere nächste Aufnahme mal nicht morgens machen um 10, ich habe mir letztens im Lidl eine Flasche Wein gekauft, damit ich mal einen Wein trinke, wenn wir aufnehmen.
Sogar im Lidl.
Ja, Moment.
Da bist du ja in das Zentrum der Sommeliers gegangen. Hast du dich beraten lassen von einem der Lidl-Mitarbeiter, welche Rebe gerade besonders gut gekeimt ist?
Ganz ehrlich, du unterschätzt, welchen Stellenwert hier Wein hat.
Also Lidl in Neustadt an der Weinstraße ist, bei euch kann man wahrscheinlich selbst Wein beim Schuster kaufen.
Ja, so in etwa. Nee, du bekommst hier selbst beim Lidl ordentlichen Wein und du hast nicht, du hast es hier nicht so wie im Pott, dass du irgendwie zum Aldi gehst und sagst, du willst eine Flasche Rotwein und hast die Auswahl, nimmst den Rotwein oder nimmst du den Weißwein, Tetrapack oder Flasche, sondern hier.
Haben sie es auch in 3 Liter?
Ja, hier gehst du zum Lidl und selbst ein Discounter hat hier mindestens 2 Weinregale, also mindestens 2 so Gänge mit Wein.
Du bist also umgeben von Alkoholikern.
Ja,
in Neustadt an der Weinstraße und stehst dann immer alleine mit deinem traurigen Kastenstau da irgendwo
das,
an so einem
Das ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, wie ich das schon mal erzählt hatte. Hier ist das mit dem Altglas auch so eine Sache. Man stellt hier, also hier gibt es nirgendwo Altglascontainer, wahrscheinlich, weil die innerhalb von 2 Tagen voll wären, sondern hier funktioniert das mit dem Altglas anders. Fand ich auch sehr, sehr verwirrend. Man kann hier im Rathaus in der Stadt, kann man Säcke kostenlos abholen, also Plastiksäcke, die etwas dicker sind für Altglas, und die stellt man neben die Mülltonnen. Und dann wird das Altglas halt entsprechend abgeholt.
Du packst
dein
Glasmüll in Plastiksäcke und legst sie neben die Mülltonnen.
Genau. Das sind so dickere Plastiksäcke, die es hier kostenlos in jedem Rathaus gibt. Und,
was steht denn bitte auf dem Eingangsschild von Neustadt an der Weinstraße? Das Alki-Paradies?
Ja, so ein bisschen.
Hier müssen Sie keine Pizza bestellen, um sich noch 2 Flaschen Wein liefern zu lassen. Wir bringen sie Ihnen direkt ins Haus.
Sagen wir mal so, die Leute, oder hier wird halt viel Wein getrunken. Ich meine, stell dir vor, du hättest das gleiche System im Ruhrgebiet. Da hättest halt also im Ruhrgebiet sind die so weit, die haben das in Kästen gepackt.
Ja.
Hier ist das so ein bisschen so, weiß ich nicht.
Weißt du, wie viele Pizzabestellungen in Deutschland, glaube ich, oder insgesamt auf der Welt, nur stattfinden, um dazu Alkohol zu bestellen? Ich hatte eine Nachbarin, es gibt ja ganz viele Menschen, die trinken nun mal heimlich. So, Alkoholismus ist ein echt beschissenes Thema. Viele kommen nie davon los. Es gibt es einfach, aber ganz viele Menschen machen das halt im Geheimen. Es ist eine Droge, genau. Es ist eine gesellschaftsanerkannte Droge. Und ich hatte zum Beispiel früher eine Nachbarin, die hat jeden Tag Pizza bestellt. Ich habe mich immer gewundert. Und irgendwann hat die mir halt die Pizza rübergebracht. Und ich habe gar nicht gecheckt, was los war, bis sie mir irgendwann mal erklärte, so, ich bestelle halt eine Pizza, ich esse gar keine Pizza, aber 3 Flaschen Wein dazu, damit ich die nicht öffentlich kaufen muss, weil es mir unangenehm wäre. Und ich habe ihr dann auch Hilfe angeboten und so, aber das ist, ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Pizzalieferdienste, also du musst mal drauf achten, es gibt keinen Pizzalieferdienst, wo es nicht Wein auf der Karte gibt, und die ganz extremen Pizzalieferdienste, wo es richtig schlechtes Essen gibt, weil denen bewusst ist, so, ey, ganz ehrlich, unsere Rigatoni sind scheiße, aber wir bringen auch Korn. Die haben sogar Spirituosen mit im Angebot.
Es gibt doch extra Spirituosenlieferdienste, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Oder ich glaube, also, da muss zu viel. Ich weiß nicht, ob man sich Spirituosen liefern. Ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Also spätestens in Zeiten von Amazon, ne? Machst du deine Amazon-Pantry-Box voll mit.
Das mit der Nachbarin ist auch 15 Jahre her. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Deine Pantry-Box?
Ja.
Mein Gott.
Hast du mal bei Amazon Lebensmittel bestellt?
Ich habe Haselnuss-Schnaps so bestellt. Komm, du hast wieder die 400er Packung Cup-Nudels dir bestellt. Für 7 Mark.
Das letzte Mal, dass ich Cup-Nudels gegessen habe, war in Mexiko. Weil ich auf einer
Kosmopolit.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ich habe, glaube ich, nur ein einziges Mal Cup-Nudels gegessen. Das ist wirklich auch so. Das ist auf Müllessen mit einer Stufe mit dem IKEA-Hotdog.
Ja, schwierig. Das geht.
Alter, das sieht aus wie die Dauerwelle meiner Oma.
Ja, aber
da kriegst du so ein
besser.
Säckchen mit Glutamat dazu.
Ja, und genau das ist ja
das,
was du
essen,
haben
wenn
willst.
Du früh sterben willst. Das ist einfach schlimm so. Da weiß keiner, der das isst, weiß, dass das kann nicht gut sein.
Ja, na, da redet auch niemand von gut, aber das packst du dir halt zum Beispiel bei einer langen Fahrradtour irgendwie ein, wo nur ein bisschen Wasser aufkochen muss, reinkippen, und du hast was zu essen für unterwegs, was Warmes.
Ich habe früher gerne diesen Aufkoch-Kartoffelbrei gefressen. Das ist, glaube ich, genauso schön. Ja, oder vielleicht noch schlimmer. Du hast dieses, ich wurde von der Community schon beleidigt, dass ich so oft faktisch sage, aber jetzt sage ich noch mehr faktisch. Du hast dieses Gefäß, und dann ist ganz am Boden, sind so wirklich so 5 Milligramm von Pulver, wo du das Zeug drauf kippst, und auf einmal wird da draus halt 200 Gramm Kartoffelbrei, und man weiß, das hat noch nie eine Kartoffel gesehen.
Doch, hat es.
Ja, aber
also Kartoffelbrei-Herstellung, da gibt es eine schöne Folge von der Sendung mit der Maus. Das ist im Grunde ist das nichts anderes als Kartoffeln, die halt klein gehäckselt wurden, zu Brei zermatscht und dann so lange über heiße Metallrollen gezogen werden, bis da halt Pulver raus wird. Das ist tatsächlich, also es sind Kartoffeln. Natürlich hast du die gleichen.
Ist der Nährwert denn noch da? Nein.
Ja, doch. Also okay, die Vitamine und so vielleicht nicht, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Vitamine in so einer Kartoffel stecken. Abgesehen davon, ich würde mir da weniger Gedanken um die Kartoffeln machen, als eher um die Zusatzstoffe, die drin sind.
Damit das so lecker ist, ne?
Ja.
Mm. Lecker, lecker. Da hätte ich jetzt auch Lust drauf.
Wie ist das eigentlich?
Was ist dein Guilty Pleasure? Was ist das, was du dir jetzt so in, ich meine, du bist ein Tier, du bist ein gesund lebender Typ, du bist ein Vorreiter der Fitnessbewegung.
Da sieht man, wie wenig wir uns kennen.
Spreche ich gar nicht mit Attila Hildmann gerade.
Nein.
Was ist das, was du isst, wo dich dann, also sagen wir mal so die Sache, auf die du nicht verzichten könntest.
Pizza.
Pizza.
Pizza, definitiv Pizza.
Pizzatyp. Ich bin gar kein Pizzatyp.
Echt nicht?
Ganz selten Pizza, fast nie.
Dann können wir an dieser Stelle auch aufhören.
Döner. Döner, ich bin Dönermann. Ja, ich stehe total auf Döner.
Ja, Döner finde ich auch geil, aber ich könnte eher auf Döner verzichten als auf Pizza.
Auf Döner könnte ich einfach nicht verzichten. Das ist einfach, ich habe im Fernsehen mal die Geschichte erzählt, dass ich kein Lammfleisch esse, weil ich mal ein kleines Lamm aufgezogen habe. Und das ist wirklich passiert. Also ich habe wirklich ein kleines Lamm aufgezogen. Ich habe jahrelang kein Lammfleisch mehr gegessen, was natürlich super absurd ist, weil ich meine, ich könnte auch ein kleines Schweinchen aufgezogen haben und Lammfleisch essen ist genauso schlimm wie Spanferkel essen oder so. Aber ich habe das halt im Fernsehen erzählt. Dann gehe ich eine Woche später zum Dönermann meines Vertrauens, wo ich immer meinen Döner gegessen habe.
Und was war es, Lamm?
Und ich saß, und er sagt, oh, jetzt schießt alle. Und ich sage, ja, dann gib mir Lammdöner. Nein. Ich sage, was? Und er sagt, nein, du isst kein Lamm, hast du gesagt im Fernsehen. Ich gebe dir keinen Lammdöner. Der Dönermann hat mir verwehrt, einen Lammdöner zu essen. Er hat mich vor den Toren der Verdammnis gerettet.
Hast du denn mittlerweile mal Lamm gegessen?
Ich habe in der Zwischenzeit, in den letzten 15 Jahren, habe ich 2-3 Mal Lamm gegessen. Ich mag es nicht.
Echt nicht?
Ich mag es nicht. Nee, ich kann es nicht. Nicht nur, weil die klein waren, sondern ich mag auch diesen Stallgeschmack dabei nicht so. Also ich esse insgesamt relativ wenig Fleisch. Und Lamm gar nicht. Und Kalb auch nicht. Ich esse viel Hähnchen.
Dann was auch nicht gut ist. So Hähnchendöner oder?
Hähnchendöner, ja. Ja. Aber jeder muss ja seinen kleinen Fehler haben. Ohne Zwiebeln, immer ohne Zwiebeln. Aber du weißt, dass er die Zwiebeln trotzdem drauf macht. Ja. Ich habe einen Kollegen, Sertac Mutlu, sehr lustiger Typ, der hat eine Nummer, wo er einen Dönermann nachmacht. Und da lachen sich die Leute immer kaputt, weil es genauso ist mit Zwiebel. Und du sagst, nein, ohne Zwiebeln. Mit Zwiebeln. Und er macht die Zwiebeln drauf. Du kannst ja beim Dönermann nicht wirklich bestellen, sondern der hat halt diesen Ablauf, der ballert die Dinger eh in Reihe raus. Und in 95% kriegst du auf keinen Fall das, was du bestellt hast.
Also bei uns war es immer, Döner, du sagst einmal mit alles. Ne? Einmal mit alles. So wie man das halt macht.
Auch Schafskäse?
Ja, natürlich. Einmal mit alles.
Wir hätten diesen Podcast einmal mit alles nennen sollen.
Ach.
Jetzt wird es mir klar.
In der Zeit, als ich noch in Essen gewohnt habe, bin ich in Essen-Altendorf aufgewachsen. Das ist heute, wenn man gut arabisch essen möchte, geht man nach Altendorf. Das war damals anders. Damals gab es in Altendorf genau 2 Dönerbuden und eine Pizzeria. Die Pizzeria war genau neben einer der Dönerbuden und die zweite Dönerbude war auf der anderen Straßenseite. Also es war so sehr kompakt beieinander. Und irgendwann hat die Pizzeria angefangen mit jede große Pizza 4,50 Mark.
Das 4,50 Mark?
Ja.
Mark.
Mark, damals noch. Dann kam der...
Das war dein Untergang, ne?
Nein, das
war der Moment, wo sich das Leben von Reinhard Remford änderte.
Nein, die Pizza wurde leider auch schlechter. Das ist dann halt doof. Aber das hat dazu geführt, dass der Dönermann nebenan nicht mehr irgendwie 3,50 oder 5,50, ich weiß gar nicht mehr, was das damals gekostet hat, für einen Döner genommen hat, sondern auch 4,50 Mark für einen Döner. Dann hat die Dönerbude gegenüber gedacht, Das kriegen wir auch für 4 Mark hin. Das ging so weit, dass es am Ende bei der, also in Euro-Zeiten, waren wir beim 1-Euro-Döner.
Der 1-Euro? In Berlin völlig normal. Gab es eine Zeit lang nur 1 Euro. Der billigste Döner, den ich je gesehen habe, war irgendwo in Friedrichshain für 50 Cent. Wenn sie mal so richtig Müll fressen wollen. Aber das ist ja das Seltsame, dass Leute sich darüber auch keine Gedanken machen. Das funktioniert ja dann trotzdem.
Ja,
also, das. Alle beschweren sich zum Beispiel, ich habe hier um die Ecke eine Eisdiele, die macht richtig geiles Eis. Also wirklich, du hast schon mal das Pistazien-Eis
gegessen. Ja, das ist super gut.
Und da kostet die Kugel 1,50 Euro. Und da bleiben wirklich Leute vorstehen und sagen, 1,50 Euro. Nein, das ist eine Dienstleistung. Das ist einfach sehr gut gemachtes Eis. Wenn du Pulver zusammengerührt mit Wasser fressen willst, zahlst du halt nur 70 Cent. Okay. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand auf der Welt sich nicht leisten kann, ein oder auf der Welt schon, aber irgendjemand, selbst Studenten können sich eine Eiskugel für 1,50 leisten. Wenn sie dazu nicht bereit sind, müssen sie halt das billige Eis essen. Aber ich finde, es darf auch was kosten. Hier um die Ecke hat der Poldi-Döner aufgemacht, der kostet 4,50.
Ja, habe ich auch gesehen.
Eigener Döner. Frag mich, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was es mit Luca Podolski zu tun hat. Ich habe ja immer davon geträumt, du kommst vorbei und der Poldi steht da und sagt, einmal mit alles, einmal mit alles. Nein, Poldi ist nicht da, Poldi schöpft einfach nur die Gewinne ab. Und es gibt drei Bilder von ihm in dem Laden. Ja. Die Tapete sind Fotos von ihm.
Ist am Klotwigplatz, ne?
Ist am Klotwigplatz. Ich habe ihn versuchsweise gegessen, weil ich bin ja ein Döner-Sommelier. Ah. Wow. Und er war wirklich gut. Ein wirklich exzellenter Döner.
Für 4,50?
Für 4,50. Aber das Brot wird frisch gebacken, die Soßen sind lecker und einfach gut.
Oh, vielleicht sollte ich den auch mal probieren, wenn ich nächstes Mal da
bin. Das Beste, was du überhaupt machen kannst, wenn du türkische Freunde hast, ist mit denen mal zum Dönermann gehen. Ich bin mal nachts um 3 Uhr mit meinem Kumpel Özgür Çebi zum Dönermann in Stuttgart gegangen. Wir kommen da rein und ich so, ja, ein Döner bitte, aber ohne Zwiebeln und so. Ne? Und er sagt nur so, irgendwie auf Türkisch was zum Dönermann, dreht sich zu mir um und sagt, du isst kein Döner. Ich sag, warum nicht? Du isst kein Döner, ich bestell für dich. Und dann hat er mir Essen bestellt, auf Türkisch. Und als wir dann raus waren, sagte er zu mir so, ey, du kannst keinen Döner da essen, nicht um die Uhrzeit, das ist alter Müll. So. Und dann hatte er wohl mit dem Dönermann gesprochen. Der Dönermann hat ihm auf Türkisch davon abgeraten, dass ich das jetzt esse.
Schön. Willkommen in Köln.
Ja.
Ich war mal lange, also spät abends noch in Köln mit einem Freund unterwegs in hier auf dem Weg nach Zündorf, wie heißt der Stadtteil, wo keiner wohnen will?
Zündorf.
Nein, davor. Zündorf ist ja fast schon raus. Zündorf ist ja so Dorf.
Hier da.
Poll? Ist das Poll? Poll,
ja, das ist weit draußen.
Nee,
ja,
ist das.
Poll und, aber es gibt noch.
Wie heißt denn der Stadtteil? Ich bin da x-mal durchgefahren, als ich da gewohnt habe. Das ist mal da, wo man nicht aussteigen will.
So schlimm. Ach, Ports.
Ports. Ja,
ey, Disney Ports. Es gibt viele Leute, die Ports verehren. Guido Kanz zum Beispiel ist der Ehrenbürger von Ports. Der wohnt da bis heute.
Ja, Ports ist auch geil. Also Ports ist so, Ports ist das Gelsenkirchen von Köln. Das ist so.
Ja.
Das trifft, ne? Und wir sind
Rainer, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Aussagen.
Wir sind da halt nachts irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, 2:30 oder so, also mitten in der Nacht noch unterwegs gewesen, hatten beide tierisch Hunger und haben an so einer, ja, an so einem Parkplatz halt angehalten und uns umgeguckt und da war so eine kleine Dönerbude. Wir sind da rein und es sah komisch aus. Also
komisch.
Also, ja, komisch im Sinne von so, irgendwie so,
Da war kein Dönerspieß, das hat dich irritiert.
Nee, also was mich irritiert hat, war, ich konnte die Karte, die, also oben drüber hängt ja immer so Karte, was es so gibt, ich konnte die nicht lesen, weil die halt mit Schriftzeichen waren, die mir fremd waren. Und ich habe dort dann einfach gesagt, okay, ich hätte gerne einen Döner. Mitten in der Nacht und die haben uns dann noch einen Döner zubereitet. Das war der beste Döner, den ich je gegessen habe. Mit großem Abstand.
Jetzt machst du mich als Döner-Sommelier machst du jetzt gerade ein bisschen.
Ich guck mal, ob ich das noch finde. Dann können wir da mal nachts um 3 hinfahren.
Das würde ich sehr gerne. Nachts um 3 kommen wir da rein, sein Senior, bitte einen Döner.
Ich glaube ja, dass das so was Magisches war. So ein bisschen wie die Winkelgasse. Ne? Also das Ding ist gar nicht da. Das ist das nur nachts um 3 in so einer Zwischenwelt.
Nur um nachts um 3 erscheint in Ports in einer kleinen Straße ein Dönermann. Und nur wenn man das Zauberwort sagt, einmal mit alles, dann bekommt man den besten Döner der Welt. Oder vielleicht war es so einfach stinkbesoffen, der Döner schmeckte nach Müll, aber du hast es nicht gemerkt.
Auch sein. Das
muss man ehrlich sagen. Betrunken schmeckt alles.
Nee, ich glaube, ich war nüchtern. Warte mal, nee, ich bin nicht gefahren, aber ich war trotzdem nüchtern.
Ich habe mal besoffen, einer Freundin von mir nach einem Disco-Besuch um 5 Uhr morgens mein persönliches Gericht für Fischstäbchen in Currysoße zubereitet. Mm. Und ich habe das wirklich verkauft als das leckerste Essen der Welt. Ich kann jetzt schon mal sagen, wenn man Sahne länger aufkocht, Currypulver reingibt, Ketchup, Tomatenmark und eine kleine Prise Salz, dann kann man das theoretisch essen. Aber ich habe das in einem dermaßen abstrusen Mischverhältnis zubereitet, dass es zu so einer Art Quark wurde. Oh. Die Fischstäbchen sahen auch sehr, sehr verbrannt aus. Und dann haben wir das gefressen und am nächsten Morgen, und wir waren beide der festen Überzeugung, stinkbetrunken, dass es sehr, sehr lecker war. Und am nächsten Morgen gehe ich in meine Küche und sehe das und habe fast da reingekotzt, weil es so widerlich war.
Das klingt aber auch echt schon nicht gut. Nee.
Aber es fühlte sich wie eine gute Idee an.
Ich hatte so ein Erlebnis in Essen, Essen Original, kennst du ja auch, ne?
Ist ein bisschen so wie Bochum Total, aber nicht so gut.
Kann man so sagen, aber kann man so sagen.
Ich glaube, ich war auch einmal da, ich weiß es nicht mehr.
Essen Original hatte noch neben der Hauptbühne, auf der so Größen wie Calcia Candela und In Extremo aufgetreten sind, hatte es noch am Rheinischen Platz unten die Turok-Bühne, beziehungsweise vom Nord-Open Air, wobei ich gar nicht weiß, ob das so zusammengehört oder so. Da traten Metal-Bands und ähnliches auf.
Im Turok war ich auch oft, ja.
Das... Du sagst es so wehmütig. So,
ja, das war ein abgeranzter Schuppen, aber ich war ganz gerne da eigentlich.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war immer nur im Panic Room und so daneben, wobei das gab es damals noch gar nicht. Wo war ich denn? Ich habe, glaube ich, einfach nur so assi in der Stadt rumgegangen.
Kaffee Nord, genau. Wenn du dich mal mit einem Metaller betrunken um 3 Uhr nachts um den Billardtisch prügeln wolltest, gehst du in Kaffee Nord.
Also was mich ein bisschen erschrocken hat, als ich das letzte Mal im Kaffee Nord war, war die Gesamtlage der Besucher dort, ich sag mal so, die kippte leicht nach rechts.
Ja, das hat sich verändert. Das war früher links und dann auf einmal rechts. Und das ist dann der Moment, wenn man nicht mehr hingeht.
Ja, genau. Das ist definitiv der Moment, wann man nicht mehr hingeht.
Aber es ist leider im Moment auch so, ich war letztens auf einer Hochzeit, ich war letztens bei irgendwelchen Treffen von Bekannten von mir, also jetzt, wo dann die Eltern, Bekannte, Nachbarn auf einmal am Gartentisch sitzen. Und wie schnell jegliches Gespräch in so einen eigenartigen, pseudo-rechten Schwurbelgerät, weißt du, wo man sagt, ja, wo dann wirklich diese klassischen, ich bin ja kein Nazi, Aber-Sätze fallen. Oh. Aber ja, also irgendwann ist dann auch mal gut, was man mit uns hier machen kann. Und du sitzt da immer nur da und denkst, oh, bitte erlöse mich, ey.
Ja,
die Leute legen gerade ihre Bratwurst auf den Grill, sitzen im Sonnenschein in ihrem sicheren Deutschland und erzählen allen, was man anderen Menschen nicht gönnen sollte. Ich komme darauf einfach nicht klar.
Ich auch nicht. Ich habe da auch eine sehr, sehr klare Meinung zu und auch eine sehr klare Meinung zu den Parteien, die es in diese Richtung gibt.
Der Hütchenmann. Diese Woche war der Hütchenmann im Fernsehen.
Der Hütchenmann?
El Huto.
Ach, der. Ah, ich habe gerade kurz, ja. Der. Auf Twitter gab es den schönen Hashtag den Hutbürger.
Der Hutbürger.
Ja. Ein Hutbürger finde ich super.
Der Deutschland-Fischerhut kommt jetzt wieder in Mode. Ich habe mir jetzt auch schon 200 Stück gekauft, die ich jetzt bei verschiedenen Gelegenheiten trage. All meine neuen Bühnenshows werden mit dem Deutschland-Fischerhut eröffnet. Und immer wenn ich in einem Fernsehstudio bin, sage ich jetzt immer, sie haben kein Recht, mich zu filmen. Genau, sie gehen eine Straftat.
Sie haben mich direkt ins Gesicht gefilmt.
Sie haben mich direkt, aber direkt in mein hässliches, fettes Scheiß-Org-Gesicht gefilmt.
Ja.
Boah, ey, das sind so. Ja, ein Kollege von mir hat gepostet, die neuen Bundesländer haben immer noch ein Problem. Und es ist leider ein wenig so.
Ja, das.
Nicht tendenziell für alle Bürger gesprochen, aber dass sowas passiert. Und dass die Polizei nicht eingreift, sondern dass die Polizei sich verbrüdert mit solchen zurückgebliebenen Affen, wo dann nachher rauskommt, dass sie sogar Teil der Polizei sind. Das ist sehr traurige Entwicklung.
Ich fand diese Geschichte jetzt tatsächlich besorgniserregend, wo halt Journalisten von der Polizei aufgehalten werden. Das finde ich wirklich besorgniserregend, auch problematisch. Und wo dann später noch hochrangige Politiker sagen, die einzigen, die sich hier sinnvoll, also richtig verhalten haben, waren die Polizei. Da denke ich mir so, Alter, nein, das darf nicht passieren und darf nicht sein.
Sie haben sich auf gar keinen Fall richtig verhalten.
Nein.
Also das kann man einfach mal sagen. Es ist völlig in Ordnung, die Medien zu reglementieren. Die Medien, also reglementieren in dem Sinne, dass solche Dinge wie die Katastrophe damals mit Rösner und Dings nicht nochmal passiert, wie der Fall da nicht in Bottrop, wie heißt der nochmal? Du weißt schon, die 1986.
Ach, mit im Auto, sowas. Ja, genau.
Genau.
Ja, ja.
Ne, mir fällt jetzt gerade der genaue, mein Gott, das war nicht Bottrop. Egal, jeder weiß, wovon ich spreche, die Entführung, zwei Leute fahren durch Deutschland und auf einmal steigt dann ein Bildreporter ein. Das darf nicht passieren. Dafür ist die Polizei da, um zu verhindern, dass zum Beispiel die Medien sich mit Kriminellen verbrüdern, um zu berichten.
Ja, Bild ist aber auch kein Journalismus, ne?
Ja, aber offiziell ist es das.
Ja, ja, ja.
Ob das jetzt so denken oder nicht. Und aber dass ein Kamerateam, das über eine Demonstration, eine öffentliche Demo berichtet, von der Polizei verjagt oder festgenommen wird oder in dem Fall, glaube ich, wir nennen das eine öffentliche Maßregelung oder sowas, das ist einfach unsagbar.
Ja.
Und verstößt das gegen alle Prinzipien der Pressefreiheit.
Man muss sich ja eigentlich fragen, wo, also unsere Gesellschaft hat da definitiv ein Problem. Auf jeden Fall. Man müsste sich fragen, wo, also ne, worin liegt der Ursprung dieses Problems? Weil der Ursprung sind ja nicht irgendwie ein paar tausend Flüchtlinge, die bei uns aufgenommen werden. Uns geht es so gut, wir könnten ohne Probleme deutlich mehr Leute aufnehmen. Also wo ist das Problem der Menschen, die, weiß ich nicht, nicht weiter denken als bis zur nächsten Bratwurst? Also,
naja, die Leute, die nicht weiter denken als bis zur nächsten Bratwurst, brauchen irgendwas, worauf sie ihre Misere attribuieren können. Ich habe meinen Job nicht wegen denen. Das ist alles nicht wahr. Das heißt nicht, dass ungehinderte Einwanderung zu Millionen richtig ist. Trotzdem ist es richtig, dass ein Wohlstandsstaat und eine Wohlstandsgesellschaft, die wir nun mal sind, ärmeren Ländern hilft und ärmeren Menschen und dass man die Arme offen macht für die, die Hilfe brauchen. Und wenn jemand aus einem Kriegsgebiet kommt und dass da Menschen reinkommen, die teilweise Straftaten begehen oder die sich falsch verhalten oder die von mir aus auch nicht aus dem Kriegsgebiet kommen, lässt sich nicht verhindern. Aber die Menschen, die dagegen hetzen und ihren Hass auf die Straße spucken, die wollen nur irgendeine Art von Rechtfertigung dafür haben, dass irgendwas bei ihnen nicht läuft. Ich lebe hier in Köln neben einem Flüchtlingsheim. Das sind 120 Meter, sind die Straße runter. Ich habe noch nichts, aber auch gar nichts von irgendjemandem, der hier lebt, gehört, dass das irgendein Problem für irgendjemanden darstellt. Die bedrohen niemanden, die tun niemandem was, die nehmen ihnen nichts weg.
Das ist ja auch das Spannende, ne, dass man, oder nein, spannend ist das falsche Wort, aber das Erstaunliche, dass man diese Probleme oder dass man, dass die Leute, die sagen ja immer, ja, aber die Leute haben ja auch Ängste, ne, scheiß drauf, Ängste, das ist einfach nur blanker Hass. Das hat nichts mit Angst zu tun. Also,
Angst und Hass sind halt zwei Dinge, die sehr nah miteinander verwandt sind.
Ja, genau, aber das, also, weiß nicht, mir fehlen da fast die Worte. Muss man hier in Deutschland tatsächlich Angst haben? Vor irgendwas?
Wenn du den Hutbürger fragst, dann auf jeden Fall.
Ja, wovor denn? Also, wovor? Ich fahre mein ganzes Leben schon sehr, sehr gut und sehr lange mit der Variante, über Sachen nachzudenken. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und, ich weiß nicht,
ich glaube. Würde jetzt der Hutbürger sagen, dass ein Flüchtling deine Kinder vergewaltigt. Das ist das Bild, das diese Menschen davon haben, was passiert, wenn Menschen, die sie rein aus rassistischen Gründen ablehnen, in unser Land kommen. Und wenn du dich dann 10 Minuten mit denen darüber unterhältst, was denn Deutschsein bedeutet und was denn jetzt der Unterschied ist und dann so absurde Sachen kommen wie der Italiener arbeitet ja, der Türke nicht und so. Das ist einfach gruselig. Das ist ein Weltbild. Ich bin in der Stadt mit dem höchsten Migrantenanteil in Westdeutschland aufgewachsen.
Ja,
und das war unser kleinstes Problem. Also es war wirklich nicht,
also ich wollte gerade sagen,
wir haben hier so viele Türken, was ist hier los?
Das, was irgendwie interessant ist, ist, dass du gerade in solchen Gebieten wie zum Beispiel dem Ruhrgebiet, ne, dem größten Ballungsgebiet Europas oder in Berlin, einer der größten Städte, ne, dass du da solche Probleme eigentlich nicht hast. Also wo die Leute mit Migranten zusammen aufwachsen oder mit denen zusammen auch leben, da ist diese rassistische Meinung im Gegensatz zu jetzt auf dem Dorf komplett umgedreht. Also ich kenne kaum jemanden, der irgendwie aus dem Pott kommt und so radikale Ansichten hat. Also man sieht das ja auch an den Wahlergebnissen von den, also auf dem Dorf.
Das ist ja das völlig Abstruse in den neuen Bundesländern, in denen sehr, sehr, sehr wenige Menschen ausländischer Herkunft leben, besteht ist zumindest von den Wahlergebnissen ablesbar, eine deutlich größere Tendenz zu rechten Parteien als in den Ländern. Also ich meine, in Gelsenkirchen waren bedauerlicherweise die Ergebnisse auch recht hoch. Aber trotzdem, bundesweit ist es so, dass in den Gebieten, wo weniger Ausländer leben, trotzdem die Leute rechte Parteien wählen.
Also ich habe in Hessen ein halbes Jahr, als ich in Hessen gewohnt habe, in einem Dorf mit 1000 Einwohnern gewohnt, ne? Da hast du, wenn du nachts, also wenn du abends rausgegangen bist, niemanden getroffen. Schon gar keinen Ausländer. Und dieses Dorf hatte hatte im Wahlergebnis 20% bei der AfD.
Ja.
Das
du kannst es nicht mit Logik auflösen. Du kannst den Leuten nicht erklären, die Ängste sind irgendwie da. Es muss auch ernst genommen werden. Es geht ja nicht darum, die alle als Nazis zu verdammen. Wobei man wiederum auch sagen muss, so Männer wie der Hutbürger, den kriegst du eh nichts mehr erklärt. Da ist sowieso vorbei. Der mit Logik oder sonst irgendwas, der ist in einem Weltbild und einer Vorstellung gefangen, die von keiner Logik der Welt mehr zu durchbrechen ist. Der fühlt sich zurückgelassen und dann kommt halt nachher raus, er arbeitet beim LKA. Und wenn du dann denkst, dass solche Menschen noch bei unseren Strafverfolgungsbehörden sitzen, die solche Ansichten haben, ja, wo führt das hin?
Ja, das ist schwierig. Also ich frage mich auch, was man dagegen tun kann. Also, weiß nicht, Bildung? Hilft Bildung? Bildung
ist das Mittel immer gegen alles so. Aber es gibt auch sehr gebildete Rassisten. Ne, das ist ja, ich bin der Meinung, dass wir als Gesellschaft, dass es eine Aufgabe ist, die wir zu bewältigen haben, die bewältigbar ist, dass im Endeffekt Liebe, Hass immer besiegen muss und dass das, was wir jetzt gerade erleben, eine ganz natürliche Entwicklung ist, wenn die Gesellschaft bzw. die weltweite Gemeinschaft sich verschiebt. Weil wir leben in einem Land mit enormem Reichtum, um uns herum leben Menschen mit sehr viel weniger, dass sie ein Bedürfnis haben, an diesem Reichtum zu partizipieren. Unser Geburtsort ist eine reine Lotterie. Wir können nichts dafür. Du hast nichts dafür getan, in Essen geboren zu sein und nicht in Aleppo.
Ja.
Das ist einfach, dieser seltsame Stolz, Nationalstolz, halte ich für eine der absurdesten Dinge auf der ganzen Welt. Nationalstolz ist totale Scheiße, weil worauf möchtest du denn stolz sein? Du hast nichts dafür getan, nichts, gar nichts. Du kannst nichts dafür, dass du Deutscher bist. Du musst darauf nicht stolz sein.
Also
das ist nichts, worauf du stolz sein musst.
Du kannst froh sein, hier zu leben, aber das ist was anderes, als stolz zu sein. Also ne, du kannst stolz sein, wenn du irgendwas geschafft hast. Oder so, ne? Ich meine, meine Mutti war immer stolz auf mich, dass ich es irgendwie geschafft habe, mein Abitur zu machen. Ne? Das war für sie halt super. Oder dass
weil du eine Leistung erbracht
hast. Oder dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die lange von Sozialhilfe gelebt hat. Und also auch ne, so Essen am Rand, ne, am Rand der Gesellschaft, kann man sagen. Und trotzdem, muss ich sagen, ging es mir nie schlecht. Also, ne, ich meine, ich habe das erste Mal, glaube ich, das Meer gesehen, da war ich Mitte 20 und ich bin das erste Mal geflogen, da war ich Mitte 20. Aber trotzdem, also wir haben Urlaub im Sauerland gemacht, ne, mit der Caritas. Das war so meine Jugend und so weiter. Trotzdem ging es mir nicht schlecht. Und trotzdem, trotzdem war es okay, ne?
Und dass das bei euch so war nicht die Schuld oder war nicht, weil andere euch etwas weggenommen haben. Es war einfach der Zustand, aber es war nicht, weil jetzt irgendjemand hier eingewandert ist und euch was weggenommen hat.
Sagen wir so, da wo jetzt der RWE-Turm in Essen steht, war vorher die Brauerei, wo mein Vater gearbeitet hat.
Okay, dann
aber ne, alles okay, kann ja alles passieren. Und ich meine, also ich habe so, also trotzdem ist aus mir was halbwegs Vernünftiges geworden, irgendwie.
Aus dir ist mehr als was Vernünftiges geworden. Die Frage ist ja eher, wo ist dieser gesellschaftliche Cut in meinem Bereich, also jetzt im Künstlerbereich, sei es egal, Schauspieler, Musiker, Komiker, ich kenne niemanden in meinem gesamten Umfeld, der eine solche Ansicht vertreten würde, niemanden. Natürlich ist jetzt auch nicht so, du sitzt, keine Ahnung, mit Ralf Schmitz zusammen und der brüllt Heil Hitler, aber selbst im Gespräch mit solchen Leuten hast du immer das Gefühl, wir sind eigentlich, fast alle Menschen in meinem Umfeld, jetzt in meinem privaten und beruflichen Umfeld, haben die gleiche Meinung. Natürlich ist es ein, möchte man so sagen, wohl situiertes Umfeld, also größtenteils Menschen mit einem Job, die was verdienen und so. Aber ich habe niemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der sagen würde, raus mit
dir. Ich glaube, das ist ein Problem. Also das ist tatsächlich ein Problem. Das ist bei mir genauso. Also in meinem direkten Umkreis oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich auch niemanden, der auch nur ansatzweise irgendwie in diese Richtung rutscht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil wir keine Berührungspunkte mit den Leuten haben und unsere Gesellschaft sich da tatsächlich irgendwie spaltet. Also man müsste...
Die da oben, wir da unten,
ja,
das ist das Prinzip.
Ja, genau, das ist ein Problem. Also wie du schon sagst, die Leute, die jetzt irgendwie verzweifelt sind oder die halt, weiß ich nicht, nein, man wählt nicht aus Verzweiflung die Nazis, man macht das, weil man irgendwie, weiß ich nicht weit genug denkt oder irgendwie... weil man einfach gerade Hass und Frust hat und so. Aber irgendwie müsste man diese Leute doch erreichen und irgendwie mit diesen Leuten mal reden, dass das halt nicht die Lösung ist. Also
Ricky Gervais hat ein ganz tolles Comedy-Programm gemacht und in dem spricht er darüber, über Demokratie und so und die Stimme des Volkes. Man sollte auf die Stimme des Volkes hören. Und dann sagt er so, es ist das Allerdümmste, auf die Stimme des Volkes zu hören, weil das Volk besteht nun mal auch aus Idioten. Wir schreiben seit 20 Jahren auf Flaschen mit Bleiche drauf, bitte nicht trinken. Und lassen die Leute, die dieses Mittel, also diese Aufschrift brauchen, um nicht Bleiche zu trinken, trotzdem mit den gleichen Auswirkungen wählen wie jeden anderen. Das ist nochmal Demokratie. Und er sagt, wenn ihr wirklich Volksentscheide wollt, wie es in der Schweiz oder so ist, dann streicht einfach mal 10 Jahre lang bitte nicht trinken von den Bleichflaschen, weil dann haben wir die Idioten schon mal aussortiert in 10 Jahren. Und ein bisschen so ist es auch, ne? Also es ist einfach, unser demokratisches System ist völlig zu Recht so gelagert, dass jeder Mensch die gleiche Stimme hat, mit daran zu partizipieren.
Ja, ist auch aber, gut so. So sollte es auch sein.
So sollte es auch sein. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir offensichtlich, also dass es irgendeine Entwicklung in der Gesellschaft gibt, dass immer mehr Unzufriedenheit aufkommt, dass immer mehr Menschen sich benachteiligt fühlen und dass sie irgendjemanden suchen, der dafür schuld ist. Und
also das ist aber was rein Subjektives, weil ich glaube, es ging uns
nie so gut wie jetzt.
Wenn ich mir das angucke, meine Eltern, ne, also die Generation meiner Eltern, also meine Mutter wurde 45 geboren, mein Vater 42. Ne, die haben in ihrer Kindheit okay, Steine geklopft nicht mehr, aber meine Oma hat noch Steine geklopft, ne? Und meine Mutter hatte halt irgendwie, wenn die ein Holzspielzeug hatten, war das großartig, ne? Also dass da irgendwie jeden Tag was zu essen auf dem Tisch stand, ne, in der Generation meiner Eltern, war schon super. In der Generation meiner Großeltern war das nicht so. Ne? Und heute, also ich meine, worüber können wir uns heute beschweren?
Wobei man auch sagen muss natürlich, dass die Generation, das muss man jetzt fairerweise sagen, die Generation unserer Großeltern, meine Großeltern sind Anfang 1910, 15 geboren, waren auch die damals Hitler an die Macht gebracht haben. Und zwar mit den genau gleichen Mitteln, mit dem wir, also das internationale Judentum bedroht uns, es wurde ein Feindbild gesucht und ein Feindbild gefunden, auf die alle Misere, die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit attribuiert wurde. Und da sieht man, wohin es führt. Und natürlich wird das in dieser Art und Weise wird nicht nochmal passieren, weil unsere Gesellschaft zumindest im Rahmen daraus gelernt. Das wird nicht nochmal passieren.
Da bin ich, also wenn ich Nazis mit einer nennenswerten Prozentzahl wieder im Bundestag sehe, dann bin ich, also ich hätte vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren auch gesagt, das wird nie wieder passieren. Ich bin mir da nicht mehr so 100% sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich, tatsächlich, also überleg mal, es ist heutzutage möglich, dass sich eine Partei mit Goebbels-Zitaten oder mit der gleichen Art Reden zu halten in den Bundestag stellt. Hätte dir das jemand vor 10 Jahren erzählt, hättest du gesagt, der spinnen doch, ne? Und heute.
Da waren wir mit Deutschland aber ziemlich alleine zu der Zeit schon, ne? Also vor 10 Jahren. Das ist ja das Interessante. In allen anderen europäischen Ländern gab es pro-rechte Parteien, die in deren Parlamenten saßen, schon seit Jahren. Ne? In Holland.
Genau.
So. Frankreich hat sich hier erst entwickelt.
Keine Frage.
In Frankreich sowieso. Da ist La Front National ist zweitstärkste Kraft.
Keine Frage. Aber wir haben hier ja eine nicht besonders. Eine geschichtliche Vorbelastung, die ja nicht mal besonders alt ist. Ne? Also ich meine. Das ist keine 100 Jahre her. Ne? Und trotzdem haben wir die Vollidioten wieder da.
Wenn unsere Enkel leben jetzt, ne? Wir beide haben noch keine, aber wenn unsere Enkel leben eines Tages, wird niemand mehr existieren auf der Erde, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Ne? Sondern in 50 Jahren lebt niemand, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat.
Ja.
Und wird der Zweite Weltkrieg dann eine ähnliche Position in deren Leben oder in deren Wahrnehmung einnehmen wie für uns der 30-jährige Krieg oder wie der Erste Weltkrieg?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird man vergessen. Und das ist ein Problem.
Deswegen finde ich es immer so strange, wenn Leute behaupten, ja, warum läuft denn bei N24 23 Stunden am Tag Hitlers schönste Fliegerbomben? Warum wird das in der Schule wirklich immer und immer wieder durchgekaut? Weil es nicht vergessen werden darf. Weil es etwas war, was eine ganz neue Dimension hatte, die nie wieder erreicht werden darf. Und aber ab dem Zeitpunkt, wo keine Zeitzeugen mehr existieren und wo dieses ganze Ding zu einer totalen, wo es unnahbar wird, da muss muss weiter darüber berichtet werden. Es muss weiter spürbar sein, was das ausgemacht hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie, ich werde meinen Enkelkindern eines Tages davon berichten. So. Und ich werde es ja auch nur aus zweiter Hand haben.
Ja, aber du bist zumindest soweit, du würdest deine Kinder oder so dann auch mal mitnehmen und mit denen versuchen, halt Geschichte, also sich das nochmal anzugucken. Ne? Warst du mal in Berlin in Topographie des Terrors?
Nee.
So, also wenn du nächstes Mal in Berlin bist, guck dir das an, ist kostenlos, ne? Also kostenfrei. Eine Dokumentation mit Bildern, mit Dokumenten und so weiter, wie es, also wie die Machtergreifung, also wie das dritte, also es ist ein Kurzabriss Drittes Reich. Von Machtergreifung, wie hat das angefangen nach der mit dem Versailler Vertrag, nach der Weimarer Republik und so weiter, bis hin zu dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es ist richtig erschreckend. Vor allem, da sind Bilder bei und Dokumente auch aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war ja auch für die Zeit halt ne, der Wirtschaftsfaktor, also der ja, Punkt.
Die Stadt der tausend Flammen.
Ja, wo es halt, ne, wo es gebrummt hat. Und wenn du da durch ist, also ich habe mir, als ich mir das angeguckt habe, musste ich echt ein, zweimal schlucken, als ich da durchgegangen bin, weil ich halt Sachen wiedererkannt habe und dachte so, okay, krass.
Ich finde, ein Besuch im Konzentrationslager sollte obligatorisch für jede Schulklasse sein, immer. Jede Schule, jede Schulklasse sollte einmal in ihrer Geschichte, also so in der siebten, achten Klasse, wenn die Kinder noch nicht so, also die Düsternis und Grausamkeit des Ganzen sollte spürbar sein. Und das wäre, glaube ich, der beste Weg, um beim Kern damit anzufangen. Meine Frau war in Auschwitz, ich war in Bergen-Belsen, wo fast nichts mehr steht.
Ich war noch in keinem.
Und die Auswirkungen bei mir in meiner Schulzeit damals waren deutlich geringer als bei meiner Frau in Auschwitz. Da war wirklich 3-4 Stunden Ruhe im Karton danach. Selbst die dümmsten Schüler haben verstanden, was das bedeutet hat. Und Auschwitz ist ja nun mal wahnsinnig Ansicht. Also da ist ja einfach alles noch da, die Haare, die Schuhe, die Zähne, du siehst das. Du kannst das noch erfahren und du brauchst für Kinder diese Bilder. Das ist unglaublich grausam und vielleicht auch verstörend, aber es löst was in ihnen aus. So, es macht diesen Horror erfahrbar. Und ich bin der festen Meinung, das sollte man beibehalten. Ich kann nicht nachvollziehen, wie irgendjemand sagen kann, da sollte man keine Kinder hinnehmen. Da sollte man auf jeden Fall Kinder hinnehmen, weil damit verhindert man, dass die eines Tages mit einem Hütchen an der Straße stehen und irgendwelche rechte Scheiße brüllen. Weil jeder, der das mal gesehen hat, kann sich das nicht mehr zurückwünschen.
Ja, ich finde auch, das sollte... Also ich erinnere mich noch damals dran, dass es mich in der Schule genervt hat tatsächlich, weil ich weiß gar nicht mehr, so 10. Klasse oder so, ist in jedem Fach hast du halt die Zeit des Nationalsozialismus durchgekaut. In Deutsch hast du Bücher aus der Zeit gelesen. In Geschichte hast du es auch durchgekaut. Allerdings war es bei uns so, bei uns ging es irgendwie bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs und danach war es in den 50ern angekommen, ne? So. Der Rest war irgendwie ein schwarzes Loch und ich weiß, dass mich das damals zumindest genervt hat, weil du irgendwann das Gefühl hattest, so ja, ne, ich habe es verstanden und ne, es ist halt, es ist gut. Ich finde es super, super wichtig, das in der Schule zu machen, aber wir haben sowas zum Beispiel nie gemacht. Also wir haben nie ein Konzentrationslager besucht. Wir haben uns in Geschichte halt mit der Weimarer Republik rumgeschlagen. In Deutsch haben wir, glaube ich, Der Vorleser gelesen. Und das Problem zu der Zeit für mich war, warum es mich genervt hat, war, dass es wurde gar nicht drauf eingegangen, inwiefern das eine schlimme Zeit war und dass es nicht wieder passieren darf, sondern es war so gefühlt so formal.
Es war nicht erlebbar.
Genau, es war formal und in dem Sinne, weiß ich nicht, man hatte so einen Abstand und als Schüler würde man sagen langweilig. Das hat so lange gedauert bis zu einem Punkt. Also eine Sache ist mir bis jetzt noch tief im Gedächtnis und die hat mich dann auch tatsächlich mitgenommen damals, wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so okay, auch wenn es irgendwie langweilig war, doch ist irgendwie wichtig, das nochmal gemacht zu haben. Und zwar hat Ende des Schuljahres einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube unser Englischlehrer war es damals, hat mit uns einen Film geguckt und zwar den Hitchcock und so damals gemacht haben über die Konzentrationslager. Und zwar den, der auch der deutschen Bevölkerung dann damals gezeigt wurde.
Ah, okay.
Ja. Und das war, wie gesagt, so nach Abschluss der gesamten Lehrveranstaltung und so weiter. Und der Lehrer hat auch jedem Schüler freigestellt, jederzeit aufzustehen und rauszugehen. Ne?
Sind Leute rausgegangen?
Ja, sind. Sind Leute rausgegangen, ja, weil die es tatsächlich nicht ertragen haben, weil denen schlecht geworden ist, weil die angefangen haben zu heulen. Also die haben das tatsächlich nicht ausgehalten, weil es, ich weiß nicht mehr, weißt du, wie der Film heißt?
Ich weiß leider.
Der ist letztlich sehr die sehr
Zusammenfassung der Taten des Dritten.
Genau, der ist sehr plastisch. Ja. Sagen wir es mal. Also ne und ja genau und ich finde es gut. Ich finde es super, dass dieser Lehrer damals den Mut hatte, uns zu sagen, hier guckt euch das bitte an. Ich glaube nicht, dass es im Lehrplan vorgesehen ist. Ich fände es aber gut, weil das, also das ganze Trockene vorher vom Geschichtsunterricht über Deutsch und sonst was.
Du kriegst Kinder nicht mit trockenem Stoff. Nee, genau, der Vorleser ist ein wahnsinnig tolles Buch, aber damit kannst du keinen Zehntklässler dazu überzeugen, was die. Deswegen sage ich ja, man muss sie theoretisch wirklich dorthin bringen, um es erfahrbar zu machen.
Also
Leid ist wie Liebe, nur direkt erfahrbar.
Mich hat damals dieser Film tatsächlich, da hatte ich auch einen dicken Kloß im Hals und der hat mich nachträglich massiv beeinflusst. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich von meinen Eltern eh schon so erzogen wurde, dass Toleranz halt wichtig ist gegenüber allen Menschen.
Ja, aber schau mal, deine Eltern, und, das hast du ja eben ganz offen gesagt, waren Arbeiterklasse. Du bist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.
Ja, kann man so sagen.
Und trotzdem ist es so, dass deine Eltern dir Toleranz beigebracht haben. Das hat nichts mit ihrem sozialen Status zu tun gehabt, sondern mit ihrer Einstellung.
Ja.
Und auch wenn sie nicht so viel hatten wie andere, haben sie es nicht auf andere geschoben, dass sie nicht so viel haben.
Wobei es da auch wichtig ist, und das haben meine Eltern mir auch beigebracht, Toleranz geht immer nur so weit, wie es, also man muss das mit sich selbst vereinbaren können. Also ich kann zum Beispiel Nazis gegenüber nicht tolerant sein. Ich bin an der Stelle nicht tolerant, dass ich sage, ja, ist auch eine eigene Meinung, weil das ist keine Meinung. Das ist, das finde ich, auch Toleranz darf Grenzen haben. Und wenn Menschen anderen Menschen Schlechtes wollen, dann ist das ein Punkt, wo Toleranz aufhört.
Mein Gott, das ist echt
ein tiefer, vielleicht so
vom Aquella Heimservice.
Ja.
Sachsenhausen. Das ist wirklich, mein Gott, Reinhard, wie das wieder hier außer Kontrolle gerade ist. Wir wollen die Community doch jetzt auch mit irgendwas Positivem entlassen. Weißt du? Wir werden das Nazi-Problem.
Ich wollte gerade sagen, wir sollen das vielleicht mal.
Wenn das im Rahmen dieses. Aber.
Es stimmt, wie schnell man von so einem Fischerhut abrutscht, ne?
Ja, ich kann auf der Comedy-Bühne darüber in diesem Maß nicht sprechen, weil das einfach dann auch den Unterhaltungsauftrag nicht mehr erfüllt. Dann würde ich Geschichtslehrer werden. Ich kann natürlich meine Meinung äußern, aber dieser Podcast dient auch ja im Endeffekt dazu, darüber zu sprechen, was uns gerade bewegt. Also wenn die Leute jetzt danach schreiben, bitte sprich darüber nie wieder, würde ich es trotzdem nochmal machen. Worauf ich mich aber einlasse, ist, nicht mehr zu singen, weil die Podcast-Community relativ stark darauf plädiert hat, dass ich nie wieder singe. Ich habe jetzt hier extra den Text von Wonderwall für euch ausgedruckt und würde gerne die ersten zwei Stunden. Nein, mach ich nicht. Nein. Wir singen nie wieder.
Das kann ich für mich nicht garantieren. Ich habe nämlich gerade, ich habe gestern das Intro für meinen anderen Podcast geschrieben und da wird wahrscheinlich gesungen.
Bei Min korrekt?
Ja.
Aber du hast doch, also seien wir mal ehrlich, du hast doch erfahren letztes Mal, wie scheiße du singst und ich auch. Also ich singe noch scheißer als du.
Ja, aber tut mir leid. Okay, also ja, wir können versprechen, wir werden nie wieder zusammen singen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit und nüchtern.
Was wollen wir den Leuten denn jetzt eigentlich mitgeben? Also wir wollen erstmal Danke sagen, Reinhard, ne? Weil wir haben viel, 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 viel mehr Hörer, als wir je gedacht haben im Vorfeld.
Das ist so toll. Wir haben eine Menge Feedback bekommen, was mich auch sehr gefreut hat, also vor allem sehr direktes, dass die Leute Feedback gesagt haben,
auch die ganze
macht Spaß,
Zeit
hört
so,
man gerne.
Nicht eine Stunde danach, sondern die ganze Zeit. Und ich lese alles. Also ich gucke mir das alles an, ich finde das total spannend. 3-4 Leute haben wirklich nur geschrieben, wir können damit nichts anfangen, langweilen zu Tode, hab nach 10 Minuten weitergeschaltet.
Ja, ist ja okay.
So ist halt. Aber sonst war die bei dir, weil wir haben so unterschiedliche Truppen hinter uns. Ich habe halt ein Comedy-Publikum, du hast ein wissenschaftsinteressiertes Publikum, die miteinander zu vereinen, ist eigentlich, habe ich gedacht, sehr schwer.
Das geht.
Aber alle haben irgendwie Spaß dran gehabt.
Ja,
und, deswegen würde ich sagen, wir machen weiter. Wir hatten nämlich gesagt, wir gucken 3-4 Folgen so und hören dann auf, wenn es nicht funktioniert.
Hatten wir? Du wolltest mich verlassen.
Ich wollte dich verlassen, weil ich wollte dich zurücklassen in Neustadt an der Weinstraße.
Ach.
Aber wir müssen das natürlich auch ein bisschen, zum Beispiel ich würde mir jetzt wünschen, ich habe glaube ich gerade 29.890 Follower bei Facebook oder so. Wir wollen jetzt mal die Schwarmintelligenz nutzen. Nächste Woche hätte ich gerne endlich die 30.000. Ich glaube seit einem halben Jahr habe ich nicht die 30.000.
Echt, das du krebst auf Facebook mit, warte mal.
Ich
glaube, du hast auf Facebook fast 30.000 Fans?
29.800 irgendwas.
Ach komm, das kriegen wir hin. Ein paar hundert.
Das sollten wir hinkriegen. Ihr geht jetzt auf Facebook. Ich habe eben wieder gesehen, dass eine Schale Kartoffelsalat 350.000 Fans hat. Das ist wie nur eine Schale Kartoffelsalat. Die posten am Tag einmal eine Schale Kartoffelsalat. Was willst du da machen? Weißt du, ich poste jeden Tag Gags für lau, Geschichten und sonst was und eine Schale Kartoffelsalat hat 10-mal so viel. Darauf komme ich nicht klar rein.
Das ist deprimierend, oder?
Das ist wirklich ein bisschen deprimierend, aber ganz ehrlich, bei Instagram brauchst du auch nur Titten und hast
man sollte sich nicht an
und so wir etwas... Wir beide haben Titten,
aber... aber die will niemand sehen. man sollte sich nicht an sowas messen, das macht einen unglücklich, deshalb freue dich über die 29.800 Fans, die du hast. Du willst 30, oder?
Ich will 30.
Ach.
Ich will 30. Ich werde ein Dickpick von dir posten, wenn ich 30.000 habe.
Wo willst du das hernehmen?
Reinhard, du warst auf meiner Hochzeit. Ja. Ich habe nachher Fotos gemacht, wie du nackt ins Meer gestiegen bist.
Unsere Hochzeit steht ja bald an und wir hatten kurzzeitig die Idee oder die Überlegung, ob man Einwegkameras verteilt und für jedes Dickpick oder ähnliches einen Betrag X an Prostatakrebsvorsorge oder so spendet. Das Problem ist, wir haben darüber nachgedacht und haben uns überlegt, wie wohl die ältere Generation darauf reagieren würde.
Opa, hör zu, es geht um Prostatafürsorge. Vorsorge. Es geht um Prostatavorsorge. Ist so, wir haben hier eine Einmalkamera. Es wäre schön, wenn du jetzt deinen Loris fotografierst. Und dann überweisen wir 5 € für gute Prostata.
Man erkennt
erklär
die Leute
das mal deinem Opa.
Mein Opa lebt nicht mehr. Ich habe meinen Opa nie kennengelernt.
Auch nicht mehr, aber er hätte herzlich gelacht.
Ja, wahrscheinlich. So.
Eine sehr schöne und die mit Abstand unromantischste Hochzeitsidee, die ich in meinem gesamten Leben gehört habe.
Unsere Hochzeit wird hochromantisch.
Ich freue mich auf eure Hochzeit. Ich wette, wir werden danach sagen, mein Gott, waren das Pimmelbilder, die wir bei der Hochzeit von Reinhard Remfort gemacht haben. Toll.
Ach.
Reini, jetzt wollen wir die Menschen zurücklassen. Wir haben den Aufreger der Woche
mit dem
Hütchenmann schon abgearbeitet.
Ja, eigentlich schon.
Wir haben, lange? Wir haben jetzt mindestens 6 Stunden.
Ja, elendig lange. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben für dich auch extra Kleinformatbilder besorgt, aber wir sind soweit, genug der Peniswitze. Ich glaube, wir sind durch für heute.
Reini,
wir hören uns in der Woche
wieder. Die Panorama-Funktion vom iPhone erfunden, okay? Ich muss dann immer, ich muss so schwenken drumherum, weil es so groß ist. Ich habe noch nie eins gemacht. Ich habe mal den Gag geschrieben, mein Opa hat meiner Oma noch 100 Liebesgedichte. Das stimmt, ich habe letztens eine alte kleine Box gefunden, ne, in der mein Opa 100 Liebesgedichte an meine Oma geschrieben hatte, als er 19 war. Und ich fand das so berührend. Und dann habe ich gedacht, unsere heutige Generation würde 100 Pimmelbilder reinlegen. Es ist leider so. Also nicht unsere Generation, aber die jetzt 20-Jährigen.
Ich glaube, du verallgemeinerst.
Viele.
Viele.
Viele würden das tun.
Ja.
So, Aquellermann der guten Laune. Ich verlasse dich jetzt. Ich verlasse den Orbit. Ich habe mit euch eine sehr schöne Zeit gehabt mit dir. Ich gebe dir ein Küsschen.
Wir hören uns in der Woche wieder.
Und beten Pagode, meine Herren.
Bis dann.